Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen zum Bredocast. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Google, Facebook, YouTube und Co. die Meinungsbildung beeinflussen. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Kollegen Dr. Jan-Hendrik Schmidt, Senior Researcher am Hans-Bredow-Institut, und Lisa Merten, Junior Researcher am Institut. Beide waren schon mal Gast im Bredocast und genau, alte Hasen quasi. Herzlich willkommen.
Hallo. Schön, dich wiederzusehen.
Ihr habt gerade ein Projekt quasi nicht abgeschlossen, aber es dem Ende entgegen. Almi kurz, gleich erklärt ihr auch mir und den Hörern, was das bedeutet. Aber ihr habt untersucht, wie Google, Facebook und so weiter die Meinungsbildung beeinflussen. Gestern habt ihr eure Ergebnisse in einem Pressetermin präsentiert. Darüber sprechen wir jetzt erstmal als erstes und danach bin ich ganz gespannt darauf, wie mächtig denn diese Intermediäre, wie ihr sie nennt, eigentlich sind. Ja, aber erstmal kurz ganz nochmal vorne angefangen zum Projekt. Almi, was heißt das und wie ist das hier angesiedelt am Institut?
Also, es ist ja ein Projekt, was sich mit Intermediären und Meinungsbildung beschäftigt. Daher kommt das I in Almi. Und es ist ein Projekt, was wir im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten gemacht haben, also der ALM. Arbeitsgemeinschaft Landesmedienanstalten, Intermediäre, Almi.
Ah. Das hören jetzt hoffentlich die Medienanstalten nicht.
Das heißt genau. Nicht Arbeitsgemeinschaft.
Sie heißen inzwischen nicht mehr, genau, aber sie heißen inzwischen die Medienanstalten, aber wir haben das bei uns. Aber hat nichts mit irgendwelchen Joghurtmarken oder solchen Dingen zu tun.
Ja, okay.
Genau. Ja, also es war ein Projekt, was ausgeschrieben wurde von den Medienanstalten. Die haben, das war schon letztes Jahr, also 2015, im Herbst irgendwann eben eine Ausschreibung veröffentlicht, dass sie dieses Thema gerne bearbeitet haben wollen. Dann haben sich verschiedene Universitäten, Institute, nehme ich an, beworben, wir darunter auch. Wir haben einen Projektvorschlag gemacht, haben den Zuschlag bekommen und haben dann faktisch im Januar angefangen, das zu konzipieren und dann im Prinzip bis jetzt so die verschiedenen Projektphasen dann durchbearbeitet. Ja. Also der Hauptteil lief dieses Jahr 2016.
Okay, und gestern habt ihr die Ergebnisse präsentiert. Wie ist das gelaufen?
Ja, gut schon.
Ja, also Jan hat präsentiert, insofern ist natürlich sein Eindruck am interessantesten.
Also das war insofern besonders, weil die Projekte, die für Medienanstalten durchgeführt werden, eigentlich immer als erste öffentliche Präsentation eine größere Veranstaltung haben. Diesmal war es besonders, weil das eben als Pressetermin ausgeflaggt wurde. Und es wird im März nochmal eine weitere öffentliche Veranstaltung zusammen auch mit einem anderen Forschungsprojekt noch geben. Sodass das gestern kürzer war als sonstige Projektpräsentationen. Also wir waren faktisch, glaube ich, insgesamt 2 Stunden plus Mittagsimbiss eben in Berlin dort noch zugange. Und es war so, dass wir unsere Befunde vorgestellt haben und vorgeschaltet hat ein Herr Ecke von Kantar TNS, das ist ein großes Meinungsforschungsinstitut, hat Ergebnisse einer quantitativen Studie vorgestellt. Wir haben ja qualitativ gearbeitet, werden wir gleich noch erläutern. Die haben eben quantitativ untersucht, welchen Stellenwert Intermediäre wie Google oder Facebook bei den Nutzerinnen und Nutzern haben. Und insofern gab es also 2 Vorträge zum gleichen Thema, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das fand ich, war unglaublich ergiebig. Mhm. Weil die Vorträge auch, also es hat auch gut gepasst. Die beiden Teilprojekte oder beiden Teilstudien ergänzen sich klasse. Das ist wirklich ein Fall, wo man mal sieht, wo auch die Stärke dann einer Kombination von quantitativen und qualitativen Zugängen ist. Genau, und unsere Gedanken, unsere Schlussfolgerungen, hatte ich den Eindruck, kamen auch an, kamen Nachfragen, bei einigen Sachen wurde so ein bisschen Überraschung geäußert, bei anderen hat man das Gefühl, dass haben die Leute zustimmend genickt, so nach dem Motto, ja, genau so, klingt plausibel, also im Prinzip wirklich jetzt kein negatives Feedback ist gekommen, auf Twitter war einiges los, also wir sind zufrieden.
Mhm. Ja, und wie ist es, wie mächtig sind Google, Facebook und YouTube?
Tja, es ist kompliziert.
Das habe ich mir schon gedacht, genau.
Also auf Grundlage unserer qualitativen Studie haben wir so als ganz übergreifende Schlussfolgerung im Prinzip so zweigeteilte Schlussfolgerungen. Das eine ist, Intermediäre sind aus dem Prozess der Informationssuche, letztlich auch der Meinungsbildung, also diesem ganzen etwas umfangreicheren Prozess nicht mehr wegzudenken. Aber wenn man denkt, man könnte nun sagen, es gibt die Wirkung von den Intermediären auf die Meinungsbildung und sich das so als relativ simple Kategorien jeweils vorstellt, dann ist man auf dem Holzweg. Also es ist komplizierter, das kann man immer sagen als Wissenschaftler, aber es gibt eben, zum einen ist diese Kategorie der Intermediäre umfasst eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Angebote und auch also Meinungsbildung muss man eigentlich ausdifferenzieren. Da gibt's, also wir haben wir haben so verschiedene Stufen oder Phasen oder Facetten von Meinungsbildung unterschieden und konnten eben auch rausarbeiten in unseren Gesprächen, dass Intermediäre an ganz unterschiedlichen Stellen dort ansetzen. Also einerseits, die sind mächtig in der Hinsicht, dass sie eine zentrale Stellung inzwischen bei vielen Menschen in der Bevölkerung haben. Aber sie sind eben nicht so mächtig, wie es manchmal auch so ein bisschen, Schlagwort auch jetzt gerade Trump oder Brexit, wie es gerade manchmal so klingt, Facebook entscheidet Wahlen sozusagen als einziges oder dass irgendetwas passiert, liegt ursächlich nur daran, dass es Twitter gibt. Das ist zu kurz gedacht. Mhm.
Und an welchen Phasen sind denn die Intermediäre ganz besonders beteiligt?
Also wir haben für uns so drei Facetten nochmal unterschieden. Das erste ist die Wissens- und Informationssuche, also wie sich Nutzerinnen und Nutzer über das, was in der Welt, in ihrer Stadt passiert, informieren. Und da spielen Intermediäre schon eine Rolle, weil sie ja eben den Zugang zu verschiedensten Inhalten, eben auch traditionell publizistischen Inhalten, ermöglichen. Dann haben wir uns als nächsten Punkt mit der Wahrnehmung des Meinungsklimas beschäftigt, also welche Möglichkeiten gibt es, über Intermediäre zu sehen, was denken verschiedene andere Nutzer, denken alle wie ich, denken, gibt es ganz andere Meinungen, die ich mal kennenlernen sollte. Auch da haben wir einige Praktiken gefunden, gerade im Zusammenhang mit Facebook und Kommentaren auf Facebook, aber auch YouTubern, die bestimmte Meinungen vertreten, die sich dann die Nutzerinnen und Nutzer mal anschauen. Und im dritten Punkt, also wenn es darum geht, dann wirklich eigene Einstellungen und auch Handlungsabsichten zu formieren, da sehen wir nach unseren Ergebnissen jetzt eher nicht einen großen Schwerpunkt oder eine große Kraft der Intermediären, sondern wir glauben, dass da die interpersonale Kommunikation, also Face-to-Face, noch sehr wichtig ist, aber eben auch das, was man als traditionell publizistische Medien beschreiben könnte.
Also das heißt, die meisten Menschen überlegen sich vielleicht oder gucken im Internet erstmal nach ersten Informationen und gehen dann nach Hause und unterhalten sich mit ihren Nachbarn.
Nee, die Nutzer so nicht. Ja. Das ist, also das kann vorkommen, aber wir haben vielleicht schreiben wir nochmal kurz, was wir eigentlich gemacht haben. Ich glaube, dann ist es leichter auch drauf zu kommen, wo wir so unterschiedliche Muster gefunden haben. Also wir hatten uns die Frage gestellt, oder wir wollten die Frage beantworten, welche Relevanz haben Intermediäre im umfassenden Medienrepertoire. Also wir haben gesagt, uns interessieren nicht nur diese vier großen Gattungen, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen und Instant Messenger, sondern wir wollten auch wissen, wie sind die eingebettet in das sonstige Informationsverhalten, welchen Stellenwert haben die. Das war die erste Leitfrage. Die zweite war, wie laufen so konkrete Praktiken der Informationssuche und der Meinungsbildung ab? Das haben wir an so Ankerbeispielen gemacht. Im Untersuchungszeitraum zum Beispiel war der Putschversuch in der Türkei und wir haben dann mit einzelnen Befragten darüber gesprochen, wie haben sie das dann erlebt? Und dann haben die halt uns beschrieben, haben wir über WhatsApp gehört oder gelesen, dann haben wir einen Fernseher angemacht und am nächsten Tag haben wir mit den Leuten noch auf Facebook drüber geredet, jetzt als Beispiel. Und die dritte Frage, das lag noch mal ein bisschen quer dazu, war, wir wollten rausfinden, welches Wissen und auch welcher Grad an reflektiertem Umgang die Nutzer zeigen. Also was wissen die darüber, wie die Intermediäre funktionieren? Haben die eine Vorstellung von Algorithmen und algorithmischer Selektion? Wissen die was über die Geschäftsmodelle, über Datensammlungen und so weiter? Und das sind jetzt alles, wenn man sich diese Leitfragen anhört, liegt eigentlich schon nahe, dass man das qualitativ machen kann und auch machen sollte, weil das komplexere Zusammenhänge sind, gerade wenn man das versucht, so ganzheitliche Repertoires abzubilden. Und wir haben das eben so designt in der Studie, dass wir uns insgesamt 6 Realgruppen ausgesucht haben. Das heißt, wir haben in verschiedenen Altersgruppen und ein bisschen so mit dem Blick auf politisch engagierte versus politisch nicht engagierte Gruppen, haben wir uns eben existierende Gruppen gesucht. Wir haben eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die sich in einer jugendauszubildenden Vertretung engagieren zum Beispiel. Wir haben eine Gruppe von jungen Frauen, die sich in einer Umwelt-NGO engagieren. Wir haben ältere Erwachsene, die sich verkehrspolitisch engagieren. Das waren die drei Gruppen, in deren Gruppenzweck das politische Engagement angelegt ist. Mhm. Und dann hatten wir drei Gruppen, das war eine Teenager-Clique, das waren junge Erwachsene, die in einem St. Pauli-Fanclub aktiv sind und ein Freundeskreis, also zwei ältere Ehepaare als Freunde. Und das waren also drei Gruppen, die auch politisch interessiert sind zu unterschiedlichen Graden, aber deren Gruppenzweck nicht das politische Engagement im Vordergrund steht. So. Und wir haben mit diesen Gruppen gesprochen und aus den Gruppen jeweils nochmal, uns nochmal drei Leute jeweils nochmal gesondert rausgezogen mit diesen Einzelpersonen. Da haben wir dann nochmal sehr detailliert deren Medienrepertoires rekonstruiert. Tatsächlich muss man sich vorstellen mit Karten. Kann Lisa vielleicht noch was dazu erzählen, dass wir da also so Medienrepertoire-Visualisierungen gemacht haben und haben uns teilweise mit den Leuten vor Smartphone gesetzt und haben sie gebeten, zeigt uns doch mal bitte euer Facebook, wie sieht euer Facebook aus? Oder hier, wenn du jetzt googeln würdest zu Türkei-Putsch, wie würdest du das dann machen und wo entscheidest du, was du weiterklickst? Also so lautes Denken in der Nutzungsepisode. Und die, also mit den beiden Methoden konnten wir eben diese dichteren Beschreibungen auch von einzelnen Personen dann erarbeiten. Also wir haben wirklich zu jeder Person dann so 5, 6, 7 Seiten Porträt geschrieben, zu jeder Gruppe auch und so nach und nach Schritt für Schritt das Material verdichtet.
Mhm. Und diese Karten, wie hat das funktioniert?
Man muss sich das so vorstellen, dass vor den Menschen, die zu uns zum Interview kamen, ein großes weißes Blatt lag mit vielen konzentrischen Kreisen drauf, also in der Mitte kleine Kreise, die dann immer größer werden.
Ja.
Und wir haben sie dann zuerst gebeten, mal alle Quellen aufzuschreiben, aus denen sie sich über gesellschaftlich relevante Ereignisse informieren. Mhm. Das kann eine Tageszeitung sein, das kann ihre Cousine sein. Das kann das Hochbahn-TV sein. Mhm. Dann sollten Sie diese verschiedenen Quellen sozusagen auf diesem Stück Papier anordnen. Und die Quellen, die Ihnen besonders wichtig sind, eben in der Nähe, also in der Mitte des Kreises und die weniger wichtigen weiter außen. Und das eben immer begleitet von einem Kommentar und von Begründung, warum Sie jetzt das so anordnen, welche Medien Ihnen wichtig sind, wie Sie an diese Medien kommen, also direkt oder vielleicht auch Medien, also vermittelt über Facebook. Und durch dieses Gespräch und diese Aufgabe ergab sich dann eben eine Atmosphäre, in der man sehr gut sehen konnte, wie sich die Nutzerinnen und Nutzer täglich informieren, aber auch welche Quellen sie besonders häufig nutzen, aus welchen Quellen sie Informationen zufällig bekommen und welche Quellen sie gezielt aufsuchen, um sich zu informieren. Mhm. Und am Ende hatten wir eine große Karte mit bunten Zetteln und noch viel bunteren Stickern darauf. Mhm.
Habt ihr das jetzt auch im Nachhinein auch visualisiert?
Ja.
Ja? Also super. Dann können wir das ja vielleicht sogar unter den Podcast stellen.
Kann man ein Beispiel, genau.
Ja. Ja.
Genau. Wenn Sie das jetzt hören, gucken Sie auf die Podcast-Seite.
Genau.
Da sehen Sie es.
Sehr gut. Ist es dann so, dass jetzt sind wir ja wieder ein bisschen im allgemeinen Medienrepertoire gelandet, aber bei Google, Facebook, YouTube und WhatsApp, wo landen die in der Regel? Sind die sehr im Zentrum dieses Medienrepertoires oder wie ist das gewesen in der Regel?
Ganz unterschiedlich.
Ah, ja.
Ganz unterschiedlich. Also es ist ich glaube, was bei vielen, zumindest bei den Gesprächen, bei denen ich dann auch dabei war, wir haben das uns ein bisschen aufgeteilt, also nicht jeder von uns hat alle Gespräche geführt, sondern, ne, aber bei denen, weil ich dabei war, die ich auch eine gute Erinnerung jetzt noch habe, war das so, dass die oft eher etwas später genannt wurden. Also die Leute, wenn wir sagen, über welche Quellen informierst du dich, kamen tatsächlich oft erstmal klassisch publizistische Angebote oder die Leute haben gesagt, naja, Fernsehnachrichten, dann kann man so nachbohren, dann nannten sie vielleicht Tagesschau. Dann haben sie vielleicht mal Internet gesagt, dann kann man auch nachbohren, dann kam raus, naja, möglicherweise der eine hat dann an Google gedacht, bei anderen war es dann vielleicht tatsächlich Facebook. WhatsApp hatten interessanterweise, kam oft auch erst nach Nachfragen, weil Leute das nicht mit mit gesellschaftlich relevanten Ereignissen verbinden, obwohl wir rausarbeiten konnten, dass es ganz oft trotzdem damit Berührungspunkte gibt, weil man dann trotzdem sich vielleicht auch über WhatsApp zu solchen Ereignissen unterhält. Es war jetzt nicht so, dass jetzt bei allen Google immer genau in der Mitte dieser Dartscheibe sozusagen drin steckte. Ein häufiges Muster war, dass zumindest einzelne Intermediäre für die einzelnen Individuen wichtig sind. Das war dann bei manchen eher Google, wenn sie sagen, darüber erschließe ich mir die Information. Andere haben ganz klar gesagt, für mich ist mein soziales Umfeld wichtig und das war dann meinetwegen WhatsApp oder bei anderen auch Facebook zum Beispiel. YouTube ist für manche ziemlich wichtig, auch die News-YouTuber. Bei anderen ist es so, naja, da gucke ich mir Musikvideos an, aber kriege da weniger was über gesellschaftlich relevante Ereignisse mit. Also auch da gab es wieder jetzt unterschiedliche Muster, die wir so ein bisschen zu so Typen jetzt auch noch verdichten wollen. Aber insgesamt war es eben so, dass also kein Repertoire ohne Intermediäre auskam. Also, so rum kann man es vielleicht besser formulieren. Also insofern, deswegen eben auch unsere Schlussfolgerung, die ist nicht mehr wegzudenken.
Ja, und grundsätzlich war es oft so, dass sozusagen die Intermediäre zwar später genannt wurden, vielleicht ein bisschen weiter außen in diesen Kreisen auf der Dartscheibe lagen, aber wenn es dann um die Fragen der Häufigkeit der Nutzung ging, sie oft auch wichtiger, also häufiger genutzt wurden, auch wenn sie nicht so wichtig scheinen, wenn es darum geht, sich über gesellschaftlich relevante Ereignisse zu informieren.
Ja, und steckte in dieser Fragestellung auch drin, wie viel Bedeutung Sie den Aussagen zu beimessen oder?
Also wir haben uns auch viel mit, wir haben die Befragten selber gefragt, was sie denn jetzt unter wichtig verstehen, was sie sich gedacht haben, als wir sagten wichtig. Mhm. Und das waren oft irgendwie Themen, wenn es dann um Vertrauen und Glaubwürdigkeit ging. Also dass das wichtige Quellen sind für sie, weil sie die Informationen da wertschätzen, weil sie denen vertrauen können. Mhm. Und das war dann natürlich auch oft Thema in den Gesprächen.
Ja. Wie ist das Bild da so? Welche Medien vertrauen die eure Probanden meisten?
Es war relativ häufig, oder wir hatten es mit Leuten zu tun, die eine grundkritische Haltung haben, die aber unterschiedlich zugeschnitten ist. Also es gibt das eine ist, dass die Haltung gegenüber Intermediären bei ganz vielen grundsätzlich erstmal skeptisch, kritisch, vorsichtig ist. Also da schlägt sich durch, dass seit 10 Jahren mindestens diskutiert wird, sozusagen nicht blind den Google-Treffern vertrauen. Facebook sammelt ganz viele Daten von euch, etc. Ja, YouTube macht algorithmische Filterung. Also diese ganze Debatte, die wir jetzt wirklich seit Jahren führen, dass die Intermediäre ja etwas tun und eine andere Art zur Verfügung stellen, an Informationen zu kommen, das ist bei den Leuten irgendwie angekommen und führt dazu, dass die Leute, dass also keiner jetzt sagt, ich vertraue dem allen blind, jetzt mal so zu verkürzt zu sagen. Also
beruhigend, schön.
Beruhigend, genau. Also dann, sozusagen über dieses Grund, ich nenne es jetzt mal Grundskepsis oder Grund, also Misstrauen wäre schon zu hart, aber diese Grundvorsicht hinaus variiert dann unglaublich stark, wie detailliert das Wissen über die Funktionsweise ist und wie detailliert auch sozusagen die eigenen Coping-Strategien sind, weil es sind ja verschiedene Sachen denkbar. Wenn ich skeptisch gegenüber Facebook bin, ganz häufig haben wir bei denen, die skeptisch sind, dann die nutzen es dann nicht.
Was sind Coping-Strategien?
Coping, also Strategien des Umgangs mit Problemen.
Okay.
So. Mhm. Also mir stellt sich ein Problem, ich muss das irgendwie bewältigen. In dem Fall das Problem ist, da gibt es Angebote, denen ich nicht blind vertrauen kann, aus verschiedenen Gründen. Also muss ich irgendwie für mich selber entscheiden, wie ich damit umgebe. Eben eine Strategie ist, ich nutze es nicht. Eine andere Strategie, oder das ist dann eigentlich eher keine Strategie, ist eher so, ich weiß das zwar, aber das blende ich aus. Ich nutze es trotzdem, obwohl ich eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, denke, so toll ist das ja eigentlich nicht. Das hatten wir bei Facebook oft auch. Dass Leute sagen, eigentlich Facebook irgendwie würde ich nicht, aber irgendwie ist es so, ist eigentlich dann doch irgendwie unverzichtbar. Ja, das wäre sowas. Eine ganz andere Strategie, nämlich sehr ausgefeilte technische Lösungen zum Beispiel zu haben. Einen Tor-Browser, also anonymisiertes, verschlüsseltes Surfen zu nutzen, um Datenspuren zu verwischen. Das hatten wir auch bei einem, glaube ich, ne, Lisa?
Drei.
Oder bei dreien sogar, okay. aber eben, das ist nicht gängige Praxis. Mhm. So, ne? Aber es ist natürlich auch eine mögliche Strategie, wenn man da wirklich sagt, ich will auch nicht, dass die NSA mitliest, na, dann muss ich halt inzwischen leider wirklich sehr avancierte technische Vorkehrungen treffen. Genau.
Aber eigentlich ist es doch ein ganz schönes Bild. Also wenn man jetzt sozusagen, ich versuche das mal so zusammenzufassen, sagen kann, dass sich die Leute ihre Meinung sehr unterschiedlich zusammenstellen. Es wäre ja schlimm, wenn alle der Tagesschau glauben würden. Mhm. Also auch wenn das natürlich richtig ist, bestimmt, was sie erzählen, aber eigentlich ist es ja gut, wenn die einzelnen Menschen auch ihre Meinung verschieden herleiten und dann irgendwie dann ins Gespräch gehen. Aber was, also ich weiß ja von euch, dass ihr in eurer Forschung nicht den US-Wahlkampf analysiert habt und auch nicht die Bundestagswahl nächstes Jahr in den Fokus genommen habt, aber im Hinblick auf solche großen, wirklich wichtigen Ereignisse, welche Rolle spielen denn da die Intermediäre?
Ich darf einmal. Das ist das Phrasengeräusch hier bei mir im Büro. Filterblase. Stichwort Filter. Also wir hatten das Ganze, das ist richtig, wenn du Trump sagst, das Projekt war knüpft natürlich an Debatten an und kommt jetzt in der Zeit, also wo es ganz viele Thesen gibt, die Intermediäre würden Meinung machen, sie würden Wahlen entscheiden, sie würden zu Filterblasen und Echokammern führen, also sprich zu Situationen, wo Menschen nur noch ganz eingeschränkte Informationen wahrnehmen, nur noch sich in Umgebung aufhalten, wo ihr eigenes Weltbild bestätigt wird und keine Gegenmeinung mehr irgendwie überhaupt an einen rankommen. Das würden wir, also auch in dieser, sozusagen in dieser, also in dieser Extremheit, diese These, würden wir auch bestreiten. Nach unseren Befunden. Das ist Nicht, weil es keine Filterblasen gibt oder gäbe. Das ist, die gibt es sicher. Und es gibt auch Echokammern im Netz. Also, ne, man muss mal auf eine Pegida-Seite auf Facebook gehen. Das ist, da findet natürlich kein verständnisorientierter Diskurs à la Habermas statt, sondern da wird, sozusagen, da bestätigen sich Menschen gegenseitig in ihrer extremen Haltung und schaukeln sich hoch.
Deswegen Echokammer, weil sie immer,
genau. Okay. Genau. Aber, die Personen, die wir befragt haben, die Gruppen, die wir befragt haben, zeigen, dass es eben auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die für die Intermediäre eben auch dann auch nur ein Teil, wichtiger, aber auch nur ein Teil ihres Informationsverhaltens sind, und die teilweise bewusst das reflektieren und sagen, nee, ich gleiche das aus, dass ich auf Facebook vielleicht nur einen bestimmten Teil bekomme und ich lese dann aber auch noch das und das und ich gucke auch noch die Tagesschau und vielleicht auch noch andere Sachen, also die dann selber mehr oder weniger stark dafür sorgen, dass sie ein vielfältiges Informationsrepertoire haben. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also das finden wir. Wir hatten wir haben auch nicht gezielt jetzt danach gesucht. Also wir haben keine Gruppe aus dem AfD-Umfeld jetzt zum Beispiel.
Ja, das wäre sehr interessant.
Wäre total interessant. Ja. Die aber vermutlich, die inzwischen, glaube ich, ganz oft auch für wissenschaftliche Forschung nicht mehr zugänglich sind, weil das für die oft, also wenn man wirklich an diese Lügenpresse-Fraktion denkt, da ist das alles die Wissenschaft für viele ja irgendwie auch Teil des Systems, das uns manipulieren will. Die machen dann auch an solchen Befragungen nicht mit.
Ich glaube, was noch ein interessanter Punkt ist, weil Jan vorhin auch von Coping-Strategien gesprochen hat, ist, dass wir aus den Interviews mitbekommen haben, dass die Menschen, die diese Intermediäre nicht nutzen, also Menschen, die zum Beispiel Facebook nicht nutzen, haben viel mehr Angst vor einer Filterblase und vor einer Verengung ihrer Meinung durch Facebook oder vor einer Verengung von Meinungen von anderen Menschen. Das heißt, es sind die Nichtnutzer, die sich das schlimm vorstellen mit der Filterblase, während die Nutzer selber immer gesagt haben, ja, ich informiere mich ja noch zusätzlich.
Die machen das übrigens auch, die Nutzer informieren sich auch deswegen zusätzlich, weil sie gerade Facebook gegenüber, also die Wertung von Facebook waren größtenteils negativ. Also die Leute sagen, ich bin noch auf Facebook, aber im Grunde, da ist so viel Quatsch, da wird mir so viel irrelevanter Müll in meine Timeline gespült. Ein Befragter sprach davon, also für ihn ist Facebook Kriegsgebiet, weil der halt wahrnimmt, egal in welchem Zusammenhang, wenn irgendwie auch nur ansatzweise was zum Thema Islam oder Flüchtlinge kommt, dass sofort die Leute aufeinander eindreschen. Und das ist für die, also Facebook ist dann für die Nutzer nach wie vor ein Werkzeug, um soziale Beziehungen zu pflegen. Aber es gab auch da Ausnahmen, aber für viele ist Facebook eben auch nicht oder nicht mehr der Ort, wo man das Gefühl hat, da kann man sich jetzt auch noch irgendwie einigermaßen verlässlich und konstruktiv über gesellschaftliche Ereignisse austauschen. Es wird dann, Facebook wird dann wieder relevant, wenn es Ereignisse sind, die auch im eigenen sozialen Netzwerk aktiv sind, also Stichwort Amoklauf in München, war auch in unserer Feldzeit, wo Leute gesagt haben, naja, wenn sowas passiert, dann gucke ich natürlich auf Facebook und über WhatsApp, geht es den Leuten, die ich kenne, die da unten sind, meine Freunde und Verwandte, geht es denen gut. Da beschäftigen sich die Leute mit einem drängenden, aktuellen Thema. Aber sie wollen jetzt nicht sagen, ich will jetzt irgendwie wissen, was weiß man schon über die Täter, sondern sie wollen wissen, geht es meiner Cousine gut, die in München lebt. Mhm. So, da wird Facebook dann wichtig.
Okay. Ich habe mich gerade noch was gefragt. Und zwar würde ich jetzt Google, Facebook, YouTube so locker in einer Reihe sagen, weil die sich dadurch ein, dass sie mit Algorithmen filtern. Mhm. Aber WhatsApp, also warum, ne? Erklärt mir doch mal, warum WhatsApp eben in dieser Reihe mit auftaucht.
Also ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, weil in der Ausschreibung gefordert wurde, dass eben auch Instant Messaging-Dienste als Intermediäre mit behandelt werden. Das stand da, vermute ich, auch deswegen drin, weil man seit ein, zwei Jahren ja auch davon spricht, welches Potenzial WhatsApp haben kann für politistische Angebote, dass die eben WhatsApp nutzen können, um auch sagen Eilmeldungen oder Nachrichten einzuspeisen in die Beziehungsnetzwerke. Das haben wir nicht, ich gucke jetzt nochmal zu Lisa, ne? Das haben wir nicht gefunden, sowas dazu sagen.
Nee, also die Nutzer kannten das nicht, meines Wissens war das niemandem bekannt. Und konnten sich das auch, also haben das eher abgelehnt oder konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sie per WhatsApp journalistische Angebote bekommen, weil WhatsApp ja was viel Persönlicheres ist sozusagen, als jetzt für sie der Zugang zu Journalismus. Einerseits ist es natürlich möglich, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, weil eben schon dann die WhatsApp-Nutzung einfach sehr verbreitet war und
Und man muss natürlich auch nachgucken. Also sage ich mal, wenn man den Verdacht hat, dass WhatsApp auch so eine Funktion übernehmen kann, ist es klar, natürlich auch eure Aufgabe als Forscher nachzugucken, ist es denn wirklich so? Und ihr könnt jetzt sagen, nee, WhatsApp ist zur Informations- und Meinungsbildung, eigentlich wird es nicht benutzt.
Nee, das stimmt, das ist nämlich der zweite Grund, warum es dann nachher auch gut war, zu haben, weil eben was wir vorhin meinten, Meinungsbildung eben natürlich mehr ist als nur, an welche Informationen komme ich. Es geht eben auch, Lisa hat das gesagt, Beobachtung in meiner Umwelt, welche Themen sind aktuell, wie ist das Meinungsklima, also diese Folge, da ist, da fängt WhatsApp schon an, interessant zu werden, weil WhatsApp ja nicht die reine One-to-One-Kommunikation nur unterstützt, sondern das eben auch für Gruppenkommunikation interessant sein kann. Und selbst bei One-to-One-Kommunikation kann ich eben möglicherweise über WhatsApp noch irgendwie, schickt mir halt jemand was und sagt, krass, was da passiert, und schon merke ich, aha, da ist anscheinend ein Thema, was auch meine Freunde beschäftigt. Und das andere, also was noch wichtiger ist, ist eben die Meinungsbildung im engeren Sinne, die eben ganz viel im Gespräch, im Austausch stattfindet. Und da ist, wenn Intermediäre an dieser Stelle von Meinungsbildung relevant sind, dann ist es am ehesten noch WhatsApp. Das ist auch, es ist auch nicht so, dass man sich vorstellen muss, alle Leute reden ständig auf WhatsApp mit ihren Freunden über Politik, das wäre auch falsch. Aber wenn sie mit sozusagen übers Internet mit Leuten sich über Politik austauschen, dann ist es bei manchen noch das persönliche Facebook-Profil, aber bei mehreren dann noch eher, dann eher über WhatsApp, dass man sich dann zum Beispiel über WhatsApp auch gegen, also das war eine Gruppe, nämlich so diese Jungs-Clique, diese Teenager, die unter anderem WhatsApp genutzt haben, um sich über Türkei-Putsch auf dem Laufenden zu halten, weil drei von den Jungs, von den vier Jungs abends halt vorm Fernseher saßen jeweils und einer aber irgendwie unterwegs war und der hat dann immer gesagt, hey, was passiert denn da gerade? Und dann haben sie den halt in ihrem Gruppenchat auch über, also auf dem Laufenden gehalten und haben sich da dann auch insgesamt ein Bild also ein Bild gebildet, ein Bild geschaffen, was da gerade passiert, als Gruppe.
Interessant, ja.
Also ein anderer Aspekt dieser Instant-Messaging-Dienste ist, das ist ja auch nicht nur WhatsApp, sondern wir haben zum Beispiel auch nach dem Facebook-Messenger gefragt oder eben auch Threema oder Signal. Und dieser Fußball-Fanclub, den wir interviewt haben, die hatten zum Beispiel eine eigene Facebook-Messenger-Konversation, die ihre Hauptkommunikationsmittel ist, war. Und die haben sich da gegenseitig Links zu politischen Themen geschickt. Die haben darüber abgestimmt, ob sie jetzt aufgrund von sexistischen, rassistischen Vorfällen in einen anderen Block im Stadion ziehen. Die haben diskutiert, wie man mit Gewalt im Fußball umgeht. Und also bis zu einem gewissen Punkt eben immer in diesem Messenger. Weil es eben sich eben auch anbietet, dort Links zu teilen. Also gerade in dem Messenger, weil er eben auch an Laptops und PCs gebunden sein kann, Links zu teilen innerhalb der Gruppe.
Warum muss man das vielleicht kritisch sehen, dass Leute politische Meinung darüber austauschen, über solche Dienste? Muss man das kritisch sehen? Nee. Jan schüttelt den Kopf?
Nee, muss man auch nicht.
Also Hauptsache, sie tauschen sich aus.
Genau. Ja, nee, das, also dieses ganze eher skeptische, der skeptische Blick darauf, der auch so im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs ist, der ist nicht, weil also die Politiker haben nicht Sorge, dass Leute sich über Politik austauschen. Es ist halt diese, es ist eben das, was ich diese Schlagworte, die ich vorhin genannt hatte, Filterblase und Echokammer als mögliche Verzerrung eines Ideals von aufgeklärtem, ich nenne nochmal Habermas hier, als verständigungsorientierter Diskurs, wo also nur das bessere Argument zählt. Wo man eben auch sich vielfältig über existierende Meinungen und Themen informieren kann, das ist, also die Sorge ist, dass durch algorithmische Selektionen und durch soziologische und psychologische Faktoren eben Menschen sich nicht mehr dieser Vielfalt aussetzen an Meinungen und Informationen, sondern entweder algorithmisch gefiltert nur noch was eingeschränkt, nur das vorgesetzt bekämen, was sie gestern schon interessiert hat, oder eben diese Echokammern, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und das Ganze noch gekoppelt damit mit der grundsätzlichen Sorge, dass hier Infrastrukturen, über die auch öffentliche Kommunikation oder öffentlich relevante Kommunikation stattfindet, oder nochmal anders, Infrastruktur, die Öffentlichkeit schafft, dass die in den Händen von von zwei Konzernen ist, nämlich Google und YouTube und Facebook und WhatsApp.
Ja.
Dass da also letztlich Profitinteressen aller, also unterm Strich darüber entscheiden, wie die Dinge gestaltet sind und das ist eben auch, dann sind wir nochmal bei Trump, also das ist ja auch der, ein Strang in der Diskussion jetzt nach der Trump-Wahl gewesen, dass also Facebook gegenüber vorgeworfen wurde, ihr habt meinetwegen, ihr habt nicht die Wahl entschieden, aber ihr habt, also bei euch wurden also ganz offensichtlich Fake News geteilt und waren auch populär, die ihr nicht unterbunden habt, obwohl ihr hättet wissen können, dass das Fake News ist, aber ihr habt es zugelassen, weil da wurden Klicks generiert. Und die, also Facebooks Interesse im Moment leider, auch sozusagen tragischerweise oder problematischerweise, ist nicht Öffentlichkeit, funktionierende Öffentlichkeit herzustellen, sondern ist Klicks zu generieren, um Werbung einzublenden, also mehr über die Leute zu wissen und dann Werbung einzublenden, worüber sie sich finanzieren.
Ja. Wie ist denn das? Könnt ihr jetzt anschließend an eure Forschung irgendwas, wie soll ich sagen, jetzt in die Gesellschaft zurückgeben, Handlungsempfehlungen an die Politik aussprechen oder aber auch einen Appell an andere Forscher richten? Das ist das, der heiße Shit, da müsst ihr weitermachen.
Lisa? Also der heiße Shit ist es natürlich, also das merkt man ja schon allein daran, dass das Thema eben auch seit Jahren in die Feuilleton und andere Pressedebatten rübergeschwappt ist, dass es natürlich Praktiken sind, die auf einmal viel Relevanz erhalten haben und deswegen heiß diskutiert werden. Insofern ist es sicherlich schön, darüber mehr zu wissen, als das, was irgendwie so schlagwortartig in Talkshows gesagt wird. Also ich beschäftige mich will mich zum Beispiel in meiner Promotion mehr damit beschäftigen, wie Leute sich Quellen für Nachrichten selbst zusammenstellen und selbst sich so ihr eigenes Repertoire in sozialen Netzwerken kuratieren. Aber es wird sicherlich jetzt hier am Institut auch noch weitere Forschungen zu dem Thema geben, gerade auch im Hinblick auf die Bundestagswahl dann nächstes Jahr. Ja.
Und die Politiker, was sollen die machen?
Auch da könnte ich mir wieder leicht machen, dass es eines der seltenen Medienanstaltungsprojekte war, wo keine Handlungsempfehlung gefordert wurde. Und das hat man bei anderen Projekten öfter, dass da eben auch das noch dabei ist. Die Frage kam witzigerweise gestern auch aber von einem Journalisten. Was sollen wir denn als Journalisten tun?
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Dem Journalisten gestern Frage kam, dem habe ich gesagt, ich trete jetzt aus der Rolle des Projektpräsentierenden, weil ich dazu aus dem Projekt selber nichts sagen kann, aber ich würde generell Journalistinnen und Journalisten halt raten, einfach weiter guten, qualitätsvollen Journalismus zu machen. Was anderes bleibt ihnen nicht übrig. Weil also der Umstand, dass es mehr und mehr Gegenwind gibt, also diese ganze Lügenpresse-Debatte, dass es immer mehr Leute gibt, die nun auch öffentlich äußern, dass sie dem nicht mehr vertrauen oder das Gefühl haben, da passieren Fehler oder wie auch immer. Ist ja auch nochmal, gibt's ja auch nochmal ganz unterschiedliche Schattierungen. Das ist das eine. Und das andere ist die ganz generelle Problematik von Journalismus. Wie finanziert man es eigentlich in Zukunft? Wie findet man noch Aufmerksamkeit? Aber ich glaube, also auf beide Fragen kann die Antwort ja nicht sein, schlechteren Journalismus zu sein, sondern einfach guten Journalismus zu machen. Und dann, also der wird gebraucht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in Deutschland auch Wege finden werden, dass das dann auch finanziert wird. So, sozusagen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es finanziert wird. Also außer, dass ich grundsätzlich sehr sympathisiere für öffentlich-rechtliche Finanzierung. Also nicht Staats, also es ist ja keine Staats, also es geht nicht um Staatsmedien, sondern es geht darum, dass eine funktionierende Öffentlichkeit auch als öffentliche Aufgabe gesehen wird, die auch von der Gesellschaft finanziert werden muss. Wie das dann konkret im Internet aussieht und was und wie, und das ist ja nochmal was anderes, aber und dass es dann auch noch andere, trotzdem natürlich auch andere Finanzierungsmodelle gibt auch. Aber jetzt bin ich so ein bisschen ins Grundsätzliche abgedriftet, aber ich glaube, das ist also an Medien und an Politik gemeinsam, glaube ich, der Appell, also darauf zu achten, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über diesen Strukturwandel von Öffentlichkeit herausfinden und da vielleicht auch nicht nur auf Prozentwerte Studien gucken, sondern eben auch so Projekte wie unseres zu finanzieren oder zur Kenntnis zu nehmen und auch anzuerkennen, dass auch qualitative Verfahren dass die eben Erkenntnis liefern. Das hatten wir gestern, also ich glaube, es ist auch, hat auch geklappt, dass man zeigen könnte, wir haben jetzt 18 Leute befragt, aber es geht nicht um Repräsentativität im statistischen Sinne, aber trotzdem ist das, was wir rausdifferenziert haben, was wir zeigen konnten, ist ja trotzdem richtig und auch ergänzt das Bild. So.
Ja, wir schließen diesen Podcast mit einem Appell an Journalisten, Politiker und natürlich die Wissenschaftler, weiterzumachen wie bisher, möglichst noch besser zu werden in dem, was sie tun. Und ein Loblied an die qualitative Forschung. Und ich bedanke mich bei euch beiden und würde gerne zum Abschluss nochmal dieses wunderbare kleine Pilzchen drücken, was vorhin schon einmal, wie funktioniert das denn? Wie macht man das an?
Muss man oben drauf drücken.
Alles klar. Das
benutze ich bei Meetings gerne, wenn jemand eine gute Idee hat. Oder wenn Bullshit-Bingo. Also
okay. Filterblase. Du darfst jetzt aussuchen, welche.
Und wenn das gerückt wird, weiß man nie, ob es eine gute Idee oder Bullshit war. Ja, okay, wunderbar, alles klar. Davon mache ich gleich ein Foto, damit die Hörer auch wissen, worüber wir hier sprechen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Danke.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.